Naja, gut, da hat es mit der PowerPoint nicht ganz so geklappt, aber was soll's. Ihr müsst ja auch nicht lesen, ich erzähle es euch ja auch. Also, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr, mit euch in die Bibel reinschauen zu dürfen und mache mit euch heute das nächste Kapitel. Letzte Woche hatten wir sozusagen einen kleinen Exkurs, da war Dennis da. Und heute geht's weiter mit 1. Samuel 25. Und der Text heute ist relativ lang. Das ist eine längere Geschichte. Die meisten werden diese Geschichte auch kennen. Und deshalb habe ich mich entschieden, hey, ich erzähle die Geschichte so ein bisschen zusammengefasst und nachher will ich auf so ein paar Punkte genauer eingehen. Also, wenn wir gucken, David war in der Wüste auf der Flucht vor Saul. Ihr habt das letzte Mal gehört, Michi hatte das Thema gemacht. David versteckt sich in der Höhle und so, da kam es auch zu diesem Zwischenfall, dass Saul ihm eigentlich ausgeliefert war. Und David verschont Saul und danach Saul sagt so, okay, hey, ja, Frieden und so und geht weg. Und David geht aber nicht mit seinen Männern zurück in die Stadt, sondern, also ich weiß nicht, vielleicht hat er dem Frieden nicht so ganz getraut oder ich meine, ja, mit so 600 Mann, wie wir das in dem Kapitel lesen, ist auch nicht so einfach, wo geht man da hin? Und so lassen sich nieder in so einem Bergland, in der Wüste irgendwo und richten sich da erstmal ein. Und neben ihnen, da wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, da waren eben Weideflächen und da war ein reicher Mann, der hieß Nabal und der hatte tausende von Tieren und dem seine Hirten, die haben eben das ganze Vieh dorthin getrieben und so war da eben David mit seinem Lager, mit seinen Männern und dann waren da eben auch diese Hirten. Und dann war es eben so, ich meine, diese Männer, ich frage mich schon so ein bisschen so, Alter, 600 Männer, stell dir das mal vor, 600 Männer? Die essen ja schon auch einiges. Was? Ich weiß, also das steht nicht drin, aber die essen schon einiges. Wo hat der das ganze Zeug herbekommen? Ich weiß es nicht. Also tatsächlich, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn da so Schäfchen rumspringen, wird sich schon anbieten. Sagen wir halt einfach mal so. Wenn dann da jetzt ein paar Schäfchen abgezwackt wären, ich glaube, das wäre nicht aufgefallen bei so vielen Tausenden von Schafen. Und selbst wenn... Jetzt, Alter, wenn du Hirte bist, willst du jetzt irgendwie da mit 600 bewaffneten Typen einen Streit anfangen wegen irgendwie drei Lämmern oder sowas? Nee, sind ja auch nicht deine, sind ja Nabal seine. Aber wir lesen, David und seine Männer, die lassen die Finger davon. Und tatsächlich im Text steht sogar, sie sind wie eine Mauer um die rum. Also David hat sein Lager da rundherum aufgeschlagen und die Hirten, die weiden da so. Und das ist tatsächlich sogar positiv, dass diese Männer da sind. Und genau, sie sind wie ein Schutz um die. Und dann kommt ein großer Tag, der wird da beschrieben, der sogenannte Schurtag. Da tut der Nabal seine ganzen Herden zu sich nach Hause treiben und dann kommen die Scherer und dann wird die Wolle sozusagen geerntet. Das ist ein wichtiger Stoff, ein wichtiger Rohstoff, das ist sein Reichtum. Und in dem Zuge wird dann ein großes Fest veranstaltet. Da tun dann auch ein paar Lämmer sozusagen über den Jordan wandern und enden dann auf den Grill. Und es ist ein riesiges Fest. Und David schickt Boten dann los, er erfährt es, dass da Schurtag ist und erbittet Essen von dem Nabal. Und so schickt er die dorthin. Aber als die Boten dort ankommen und den Nabal dann freundlich grüßen im Namen von David und so, dann erbitten sie das und der Nabal, der wird plötzlich richtig wütend. Und dann sagt er, wer ist dieser David überhaupt? Soll ich mein Brot und mein Fleisch mit jemandem teilen, den ich gar nicht kenne? Er sagt so, ja, das gibt viel zu viele, so irgendwie davongelaufene Knechte, die sich jetzt an der Wüste rumtreiben. Haut ab, Mann. Ich kenne den nicht. Und so jagt er die weg und dann lesen wir, und dann frisst und betrinkt der Typ sich bis zur Besinnungslosigkeit. Und David bekommt dann diese Antwort und verständlicherweise wird er wütend. Er sagt, die ganze Zeit waren wir gut zu dem. Und wir haben den beschützt und wir haben uns darum gekümmert. Und wir waren gut und jetzt erbitten wir etwas aus seiner Hand, und der jagt uns davon wie einen räudigen Hund. Und er sagt zu den Männern, gürtet eure Waffen um, 200 bleiben hier beim Gepäck und 400 gehen mit mir rüber. Und ich verspreche, kein einziger Mann aus dem Haus wird den nächsten Morgen erleben. Und so ziehen die los. Und ein Knecht von dem Nabal, der ahnt vielleicht Böses und so geht er zur Hausherrin, die heißt Abigail und er erzählt ihr das alles. Und die packt schnell einen Haufen Essen ein, da steht dann so, die packt da so Kuchen ein und dann noch ein bisschen Fleisch und Wein in Schläuche, belädt damit ein paar Esel und macht sich auf den Weg und gerade rechtzeitig, weil unterwegs begegnet sie direkt schon diesem bewaffneten Trupp. Und Sie wirft sich vor David auf den Boden, bittet um Verzeihung für ihren Mann und übergibt ihm diese Gaben. Und David, der nimmt es dankend an und kehrt um. Am nächsten Morgen, als der Nabal dann seinen Rausch ausgeschlafen hat, dann erfährt er plötzlich von dieser Sache und er erfährt, hey, eigentlich, die Typen standen mit gezücktem Schwert schon vor deiner Türe und ihr werdet alle tot, ihr werdet ein Massaker wegen deiner Dummheit. Und das erschrickt ihn so, dass, wir lesen das so, ey, der wird wie ein Stein und fällt um, 10 Tage liegt er da und dann stirbt er. Und als David davon erfährt, schickt er Boten und hält um Abigails Hand an und sie wird seine Frau. Ja, so Ende gut, alles gut, gell? So happy, typisch ist so Happy End, bisschen Hollywood-Story, könnte man so sagen, gell? Alles ist auch gut gegangen. Mein Thema heute ist halt, jetzt passt, danke Niklas, dass er meine PowerPoint-Fähigkeiten ausgleicht. Ich, mir, meins, meine und Gottes Plan mit der ganzen Sache. Und mein erster Punkt, jetzt muss ich hier drauf drücken und dann, ja, ich arbeite dran. Das steht mir zu. Jetzt guck. Das steht mir zu. Jeder von uns will das haben, was ihm zusteht. Also wenn ich zur Arbeit gehe, dann erwarte ich, dass am Ende des Monats dann Betrag X auf meinem Konto ist, weil dafür habe ich gearbeitet. Ich war da, ich habe meinen Job gut gemacht, also erwarte ich, dass ich das dann auch bekomme. Und so denken wir das in vielerlei Sachen. Also ist ja auch gerecht. Ich möchte haben, was mir zusteht. Und wenn mir das jemand wegnehmen will, wenn jemand dann das haben will, was eigentlich meins ist, und ich das dann nicht bekomme, dann werde ich unzufrieden. Dann werde ich sauer, dann werde ich vielleicht sogar auch wütend. Weil das ist ja meins. Ich will bekommen, was mir zusteht. Und Nabal, der wird in unserem Text beschrieben und von Anfang an kommt der Typ ziemlich negativ rüber. Also wenn du den Text schon mal gelesen hast, dann merkst du so, Nabal, das heißt, übersetzt wird auch in dem Text so gesagt, Narr oder Tor, also auf heute Idiot. Ja, der heißt Idiot. Und dann denke ich mir, also ich weiß jetzt nicht, kam der auf die Welt und seine Eltern standen so da und haben gesagt so, ach, sieht schon aus wie so ein kleiner Idiot. Ich weiß es nicht. Im Alten Testament ist es auch öfters so, dass man sich Namen sozusagen auch erarbeiten tut. Ich vermute, das lag vielleicht eher daran, dass er da gut daran gearbeitet hat. Auf jeden Fall, der wird Nabal genannt. Sogar seine Frau nennt ihn Nabal und sagt so, ey, der ist halt ein Idiot. Schon mies, aber so heißt er halt. Also sein Name ist es und er gibt ja auch sein Bestes, dass das dann so, also, dass das so wird. Und der scheint ein ziemlich egoistischer Typ zu sein. Ich meine, guck mal, der macht nichts. Seine Hirten kümmern sich um die Schafe. Und der David, der beschützt seine Schafe sogar. Ich meine, es könnte ja vielleicht sogar sein, dass ansonsten andere Nomaden oder andere Streuner, die da rumstreuen, die würden nicht so nett zu den Herden sein. Die würden sich nehmen, was sie wollen. Und David schaut nach denen. Und dem seine Männer, die kümmern sich darum. Die sind echt gut. Also zu Nabal und zu seinem Ganzen. Und als es dann aber um Schlachten und ums Feiern geht, da kennt der Nabal den nicht. Der sagt, David? Nie gehört. Irgend weggelaufener Streuner. Ich muss sagen, du Idiot. David ist der Schwiegersohn vom König. David ist der Typ, der Goliath besiegt hat, der die Philister geschlagen hat und der ist der Heerführer. Der hat schon unzählige Schlachten für Israel gewonnen. David kenne ich nicht. Ich so, du Idiot. Was bist du denn so? Noch nie gehört. Und dann sagt er, warum soll ich was von mir jemandem geben, den ich nicht kenne? Und jetzt könnte man hier auf jeden Fall darüber reden, über Freigebigkeit und über Egoismus und über das Ganze. Aber ich will heute tatsächlich den Fokus eher woanders drauf legen. David schickt seine Leute zu dem Nabal und lässt ihn grüßen und ihm sagen, ich habe gehört, dass du Schafschur hältst. So waren wir um deine Leute wie eine Mauer, dass ihnen nichts fehlte. So gebe doch deinem Knecht und deinem Sohn David, was deine Hand findet. So steht es in Versen 4 bis 8. Und daraufhin jagt der Nabal die Typen weg. Und über Nabal, da lässt sich jetzt schon schnell schimpfen. Also schon, der gibt auch eine gute Steilvorlage dafür her. Aber ich frage mich ganz ehrlich, was macht eigentlich David hier? Also er bittet den Nabal darum, hey, können wir was von deiner Hand zum Essen bekommen? Das ist ja voll okay. Und Nabal sagt, nein. Also zugegeben, der sagt sehr unfreundlich, nein. Aber er sagt halt, nein, das ist meins. Und daraufhin wird er David so wütend, dass er seinen Männern befiehlt, sich zu bewaffnen und sie ziehen los. Sie ziehen nicht mal eine Schlacht, nein, sie ziehen eigentlich los, Alter, um dort ein Massaker zu veranstalten. Da sind Typen, da sind Scherer, da sind Hirten, da sind Diener und Knechte. Die haben mit ihm nichts am Hut. Und der sagt, und alle Männer in dem Haus werden wir heute abschlachten. Wir veranstalten heute ein Blutbad, ein Massaker. Krass. Warum? Denn Nabal hat mir nichts von seinem Essen gegeben. Klingt irgendwie absurd, aber genau das macht er hier. Und ich frage, ja, hatte David denn einen Vertrag mit dem Nabal, eine Abmachung? So, hey, wir beschützen deine Herde und dann, wenn dann der Schlachttag, dann kriegen wir dafür 10 Schafe und dann ist es ein Deal. Hatten die nicht. Gibt es irgendwie im Alten Testament so eine Regelung, so, wenn jemand auf sein Sach aufpasst, auch wenn du den gar nicht danach fragst, dann musst du dem aber am Ende was geben. So, gibt es auch nicht die Regel. Und dann sagt David, hey, wir haben deinen Leuten nichts getan. Und so, hey David, das ist voll gut, aber also, das ist ja auch irgendwie normal, oder? Ich kann auch nicht zur Polizei gehen und sagen, wäre mal Zeit für eine Belohnung, gell? Weil ich bin gar nicht zu schnell gefahren. Und die sagen so, ja natürlich, also das ist voll gut, aber das ist doch auch normal. Also, danke, dass du meine Männer nicht geschlagen hast und nicht mein Sach geklaut hast. Das ist, sollte aber auch normal sein. Also muss ich schon sagen, so, auch wenn wir verstehen können, dass David und seine Männer hier die Erwartung haben, wir sollten doch was bekommen. Und auch wenn wir sagen würden, so, hey, das wäre fair. Also fair, ihr habt aufgepasst, ihr wart nett und so und komm, da ist genug. Wir geben dir was ab. Müssen wir doch sagen, David hat kein Recht darauf. Seine Männer haben kein Recht darauf. Das steht dir nicht zu. Du darfst es fragen und der Nabal darf auch Nein sagen. Das ist seins. Das gehört ihm. Hier ist nichts, was David zusteht. Er denkt es vielleicht. Er denkt es. Er ist hier in manch einem Fall aber gar nicht besser als Nabal. Der sagt, mir meins, meine, ich will's haben. Das steht mir zu. Wir haben hier uns schon vorbildlich verhalten, wir haben euch beschützt und so und das steht mir jetzt zu, ich will es haben. Und wenn ich es nicht bekomme, dann hole ich es mir eben. Das macht David hier gerade. Dann hole ich es mir. Egal wie. Und das ist irgendwie auch ein bisschen verrückt, weil wenn du jetzt nochmal kurz in deine Erinnerung kramst und 2 Wochen zurückdenkst, dann sehen wir diesen gleichen David, wie der in so einer dunklen Höhle sitzt. Und bei ihm ist dieser Saul. Und dann geht es darum, dass David zurückweicht und den Saul nichts tut. Obwohl ihm das Königtum versprochen war von Gott, obwohl ihm dieses Königreich zustand, was ganz anderes. Da ist was und es würde ihm zustehen. Und seine Männer sagen, hol's dir, nimm's dir. Gott hat's dir versprochen. Und David sagt so, nein, ich tue das nicht. Weil die Art, wie ich es nehmen würde, wäre nicht richtig. Schon verrückt, oder? Und jetzt ist er gerade unterwegs mit 400 Leuten zu einem Haus voller Unbewaffneter, um die niederzumetzeln, weil der hat nichts von dem Feschbar bekommen. Und wir denken, verrückt. Ist das der gleiche David? Ist das der gleiche David? Und wir sehen auch, hey, du hast gerade so gut gehandelt und jetzt, was David vorhat, ist absolut falsch. Und das ist jetzt nicht, weil ich das jetzt so einordne, sondern in dem Kapitel, in mehreren Versen wird es gesagt. Also erstmal, er hat vor, die Männer zu töten und die können nichts dafür. Wir lesen sogar, dass einer dieser Knechte zu Abigail geht und sich für David einsetzt und sagt, hey, die waren gerade da und die waren wirklich gut zu uns. Die sollten was kriegen. Der Mann, der würde genauso mit, also den hätten die genauso abgeschlachtet. Und wir sehen auch in diesen Versen, dass es immer wieder vorkommt an mehreren Stellen, dass sowohl Abigail wie auch David dann sprechen, eine große Blutschuld würde David auf sich laden, wenn er das hier tun würde. Und warum? Weil er sagt, ich will was haben und ich denke, es steht mir zu. Ich bin überzeugt, es steht mir zu und ich hol's mir. Ich will's haben. Und ich finde, das ist ja auch gerade so das Schöne daran, man findet es ein bisschen verwirrend so, haben wir nicht erst vor 2 Wochen über David geredet und voll positiv und jetzt muss ich sagen so, sorry David, ihr seid ja vom Holzweg, ihr habt was ganz Furchtbares vor. Aber die Bibel, die zeigt den Menschen ganz in allem Und dafür können wir dankbar sein, weil ganz ehrlich, und wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, so, wenn du mal eine gute und richtige Entscheidung getroffen hast, heißt das dann, dass du das immer machst? Also, ich nicht. Und so ist es hier auch, so zwischen diesen zwei Kapiteln liegen vielleicht beim Lesen 5 Minuten, aber in echt ist da mehr dazwischen. Und in echt ist es so, der Mensch ist nicht immer gleich. David hat einmal gut gehandelt, aber hier jetzt halt nicht. Wir sind auch nicht immer gleich. Und wir können dankbar sein, dass die Bibel uns auch solche Szenen zeigt und David nicht irgendwie da heroisch darstellt, der immer alles richtig macht. Er sagt, hey, das steht mir zu und das will ich haben und ich hol's mir. Und ich glaube, David steht da gar nicht alleine da, denn das Herz vom Menschen, das ist immer noch das Gleiche. Unser Stolz und unser Ego ist gleich. Ich will haben. Ich will haben. Du willst auch haben. Die Geschichten des Alten Testaments, die scheinen dann manchmal so weit weg zu sein, dass wir sagen so, wieder mal Dusel gehabt, mein Glück gehabt. Ich habe weder was mit Schafen zu tun, noch irgendwie wohne ich in der Wüste und ich lehne mich aus dem Fenster, keiner von uns hat vor, heute jemanden umzubringen. Jackpot. Dieses Kapitel betrifft uns nicht. Aber ich glaube schon, weil es geht hier um was viel Tieferes. Es geht um das Herz des Menschen. Und das ist gleich, und das hat heute für dich eine Bedeutung, dieses Kapitel, wo so weit weg scheint, von irgendwelchen Männern in der Wüste, die auf dem Weg sind, ein Massaker zu veranstalten. Und ich würde dich gerne fragen, so, was willst du in deinem Leben eigentlich haben? Was willst du? Was ist so ein Ziel, wo du hinstrebst, wo du sagst, das will ich haben? Und vielleicht bist du sogar überzeugt, dass es dir zusteht. Du willst es nicht nur haben, sondern wenn du ganz ehrlich wärst, dann würdest du sagen, ich habe es auch verdient. Das steht mir zu. Und was bist du vielleicht nicht auch alles bereit dafür zu tun? Und ich glaube, in der Jugend, da gibt es vielleicht so Sachen wie, ich wünsche mir einen Partner oder eine Partnerin. Und wenn ich ehrlich bin, so, ich würde es vielleicht nicht laut sagen, aber in meinem Herzen sage ich, und vieles mache ich doch besser als die anderen. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin öfters in der Gemeinde und ich mache schon lange Dienst und ich streng mich an und ich mache es besser. Aber warum habe ich niemanden? Steht mir doch zu. Ich will es haben und ich habe es auch verdient. Und bin ich dann vielleicht auch bereit, sogar mal den Schritt zu gehen, mir einfach zu nehmen? Zu sagen, vielleicht ist da jemand. Aber da passt was nicht so ganz. Aber ich bin bereit, ich mache einen Kompromiss. Ich will es haben. Ich will es haben, weil ich habe es auch verdient. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie sieht es mit deiner Zeit aus? Vielleicht gibt es einen Freund, der Hilfe bräuchte. Vielleicht könnte man in die Gemeinde gehen. Vielleicht könnte man einen Dienst machen. Aber ich habe halt einen Job und der ist anstrengend. Und weißt du was? Die freien Abende, die brauche ich. Und die stehen mir auch zu. Die habe ich mir verdient. Aber da ist so viel Arbeit und ich mache genug. Das steht mir zu. Meine freien Abende gehören mir. Ich brauche das. Die Zeit auf dem Sofa, das Chillen, das habe ich mir verdient. Und das nehme ich mir auch. Das nehme ich mir. Dann sage ich halt was ab und da habe ich keine Zeit und erzähle was, weil das steht mir zu. Das ist meine Zeit, mein Leben. Ey, wir kommen auf die absurdesten Gedanken und Handlungen. Was denkst du, wie viele Leute Pornos anschauen, weil sie sagen, die Befriedigung brauche ich und das steht mir zu und ich bin halt in keiner Ehe oder so, aber dann hole ich es mir. Dann hole ich es mir eben. Ich habe es verdient. Mir, meins, meine. Ich gehe da drauf, weil wenn ich es anders nicht kriege, dann nehme ich es mir. Mein Tag ist voller Arbeit, stressig, viel zu tun. Ich komme heim, setze mich auf mein Sofa. Aber meine Kinder, dann streiten die und dann hören die nicht. Und dann werde ich zornig, Mann. Dann fahre ich die im Zorn an. Nicht, weil ich die erziehen will, weil ich die im Leben, sondern weil ich meine Ruhe haben will, weil die meine Ruhe habe ich doch verdient. Komm schon nach so einem langen Tag. Was tue ich nicht alles für die Familie und für die Kinder? Jetzt halt deinen Mund, Mann. Hau ab. Ich, mir, meins. Meine Ruhe, meine freie Zeit, mein Sofa. Das habe ich mir verdient. Dafür habe ich gearbeitet. Das steht mir zu. Ich bin überzeugt doch, oder? Steht mir doch alles zu. Ja, ich will alles haben. Aber weißt du was? Nichts von all dem steht dir zu. Und nichts von all dem steht mir zu. So wie bei David. Vielleicht fühlt sich das so an. Vielleicht wirkt es menschlich sogar richtig. Aber nichts davon steht dir zu. Nichts steht da. Hiob hat es am besten erkannt. Der sagt es. Der sagt, nackt bin ich auf die Welt gekommen und nackt gehe ich zurück. Ich habe nichts mitgebracht. Ich nehme auch nichts mit. Nichts von all dem steht dir zu. Nichts davon ist dir versprochen. Ich will auf den zweiten Punkt kommen. Yes. Das ist ganz einfach. Was sollen wir denn jetzt tun? Genau. Handle richtig, heißt mein zweiter Punkt. Was sollen wir denn tun? Vielleicht ist da was und du würdest es gerne haben. Vielleicht sogar mehr, wenn diese Punkte, und da gibt es noch mehr Punkte, aber bestimmt treffen verschiedene Punkte vielleicht auf jeden von hier zu. Und du bist vielleicht sogar wirklich überzeugt, es steht mir zu. Ich habe ein Recht darauf. Dann würde ich dir erstmal sagen, prüf mal ganz ehrlich, steht dir das zu? Steht, also wir haben oft, auch ich und mir geht es auch so, dieses, ich habe das verdient. Was habe ich schon verdient? Steht dir das wirklich zu? Nicht menschlich, sondern ganz ehrlich. Und dann kommst du irgendwann an diesen Scheideweg. Weißt du, diese Knechte, die kommen zum David und der erfährt dann von diesen Knechten, hey David, von diesem guten Essen wirst du nichts bekommen. Das ist die Antwort. Du wirst von diesem guten Essen nichts bekommen. Und David steht jetzt an diesem Scheideweg. Er muss sich entscheiden. Was mache ich jetzt? So musst du dich auch bei diesen Sachen entscheiden. Und David entscheidet sich und er sagt, ich folge meinen Gefühlen. Er sagt, ich folge meinen Gefühlen, meiner Gier, meinem Begehren, meiner Wut, meinem Zorn. Ich gebe meinen Gefühlen nach und denen folge ich. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der Gefühle das Sagen haben. Wir denken oft so, also Gefühle sind King. Das ist das, was meine Gefühle sagen, das sollte ich tun. Wenn es sich gut anfühlt, dann mach's. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. So wie oben genannt, du wünschst dir einen Partner, warum? Weil es sich gut anfühlen würde. Du chillst auf dem Sofa, das ist nicht anstrengend für dich. Nein, Mann, das fühlt sich gut an. Nix machen. Ja, und das ist ja irgendwie das Doofe an der Sache. Das ist doch das Doofe an der Sünde. Sünde fühlt sich halt gut an. Sonst würden sie es ja nicht machen wollen. Wenn meine Kinder mich dann aufregen und nerven auf dem Sessel, dann fahre ich die an im Zorn. Klar, dann muss ich mich nicht für anstrengen. Das machen meine Gefühle von ganz alleine. Ich folge meinen Gefühlen. Und so, das ist heutzutage in unserer Gesellschaft normal. Folge deinen Gefühlen. Das ist schon in der Psychologie schon so. Das ist von, also Freud hat es gesagt, der Mensch, der versucht, alle Lust zu maximieren und alle Unlust zu vermeiden. Darum geht's. Der sagt, das ist der Tipp. Also, Lust maximieren, alles, was Lust verspürst, wo deine Gefühle positiv sind, davon mach einfach mehr. Und alles, wo die Gefühle negativ rauskommen, davon sollst du weniger machen. Maximieren und vermeiden. Ganz einfach. So läuft es. Tu das, was sich gut anfühlt. Lass einfach die Gefühle, weißt du, die werden dich schon leiten. Die Bibel sagt uns was anderes. Die sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, so steht es in Sprüche 3. Und das ist, finde ich, nicht so toll übersetzt, aber die Bibel meint damit nicht, tu dein Gehirn ausschalten, hör auf zu denken, sondern die Bibel sagt, hey, verlass dich auf den Herrn, auf Gottes Wort von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deine Gefühle, auf dein Empfinden, auf dein Urteilsvermögen. Sag, das täuscht dich. Hör auf deine Gefühle zu hören. Ich habe vor kurzem einen Podcast angehört, der ging ein bisschen länger. Das war aber voll interessant. Das war so ein relativ bekannter Psychiater. Und der hat gesagt, zu mir kommen unzählige Leute, die genau das glaubten. Tue das, was sich gut anfühlt, folge deinen Wünschen und befriedige deine Lust. Und der Typ sagt, unzählige dieser Fälle sitzen bei mir in der Praxis. Und sie sagen, hey, wir haben genau das gemacht. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Wir sind enttäuscht. Wir sind unseren Gefühlen gefolgt. Und ich kann dir ehrlich auch schon sagen, ich kenne genug Leute, die, jetzt ist die Jugendzeit schon ein bisschen her bei mir, die genau das gemacht haben. Die ihren Gefühlen gefolgt sind und gesagt haben, ich mache das, was sich gut anfühlt. Ein Partner hier, ein Partner da. Bisschen Weltreise, bisschen irgendwo in der Gegend irgendwas umeinander studieren, was einfach Bock macht, was Spaß macht. Und dann jetzt steht man da ehrlich gesagt, ohne Partner, ohne einen richtigen Job. Und sagen so, oh, das ist ein Scherbenhaufen. Ich habe gemacht, was sich gut anfühlt. Und jetzt, mit Mitte 30 Richtung 40, merke ich so, Alter, ich habe nichts. Ich stehe vor einem Scherbenhaufen, ich habe alles kaputt gemacht. Und es klingt voll einfach, dieser Punkt, das klingt so einfach. Tue das Richtige. Tue einfach das Richtige. Es klingt so simpel. Leider sind die Dinge, die so einfach klingen, halt oft voll schwierig. Wenn ich die jetzt sage, dann klingt es so banal, dass man darüber so, ja, komm schon so. Lese mehr halt, lese mehr. Klingt voll einfach. Bete mehr. Voll der gute Tipp, oder? So einfach. Diene mehr. Sei weniger an deinem Handy. Begehre nichts, was dir nicht zusteht. Und so könnte man diese Liste mit einfachen Dingen fortsetzen und sagen, tu das Richtige. Und das klingt leicht, aber das ist richtig schwer. Ich will aber zum dritten Punkt gehen und darauf ein bisschen mehr den Fokus setzen. Einer hat mal gesagt, und das stimmt voll, der sagt, hey, wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. Das ist halt ein bisschen unser Problem. Wir leben vorwärts und wir verstehen rückwärts. So ist das Leben nun mal. Und ich glaube, wir haben zwei Seiten von der Medaille. Und alleine mit einer Seite kann diese Medaille nicht existieren. Und letztes Mal, als Michi das Thema gemacht hat, da ist Michi auch voll darauf eingegangen, auf den David, wo wir gesagt haben, so wie trifft er gute Entscheidung? Eben dieses Tue das Richtige, in Gottesfurcht leben, in Gottes Wort reinschauen, sich daran halten. Dieses Tue das Richtige, wie wir dazu kommen, das haben wir dort beleuchtet. Und deshalb will ich heute so ein bisschen auf die andere Seite der Medaille ein bisschen mehr eingehen, nämlich Gottes Gnade. David ist auf dem Weg, echt was richtig Dummes zu tun. Der will echt einen großen Fehler machen. Der würde eine ganz, ganz große Sünde begehen. Und er würde das auch machen, also der würde es durchziehen, brauchst du keine Sorgen machen. Wenn der dem Haus wäre, der würde dann nicht nochmal einen Gewissensbiss kriegen oder so, oder dem seine Männer so, oh, David, die hätten es gemacht. Safe, das ist sicher. Aber er würde das machen, wenn ihm nicht diese Abigail entgegenkäme. Und diese Frau, keine Ahnung, vielleicht fürchtete um ihr Haus, vielleicht ist sie einfach nur ein guter Mensch, vielleicht hat sie Mitleid oder empfindet es auch als gerecht, wie auch immer, warum auch immer. Diese Frau macht sich eben auf den Weg und bringt dem David es mit und sie geht David entgegen mit diesen Geschenken und bittet ihn, diese Tat nicht zu begehen. Und sie sagt zu ihm, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So steht es in Vers 26, das sagt sie zu ihm. Weißt du, was das ist? Das ist nur Gnade. Alter, das ist nur Gnade. Nicht für das Haus in erster Linie, sondern für den David ist es Gnade. Ey, was hat der Mann gerade Dummes im Sinn, sein Rachegefühl nachzugeben, seine Lust nach Fleisch zu stillen, sagen, ich hol's mir einfach, ich nimm's mir einfach. Und dann steht da diese kleine Frau und wirft sich vor dem auf den Boden und sagt, bitte tu das nicht. Und gibt ihm sogar noch Geschenke mit und sagt, hey, lade diese Schuld nicht auf dich, David. Nicht mit Gewalt, nicht mit eisernen Ketten oder so, sondern mit Bitten wird der David davor bewahrt, so was Schlimmes zu tun. Da kann David gar nichts dafür. Er wäre an diesem Abend in eine ganz schlimme Sünde gefallen, in eine richtig schlimme. Und wir sehen das zum Beispiel später in 2. Samuel, wenn man das liest. Saul hat es gemacht. Saul ist in eine Blutschuld geraten, indem er Unschuldige massakriert hat. Und das ganze Blut ist auf sein ganzes Haus zurückgefallen. Was Furchtbares mit seinem ganzen Haus passiert. Das kommt dann später in 2. Samuel. Saul wurde nicht aufgehalten. Saul hat es durchgezogen und ist in Blutschuld gefallen. Und es ist auf ihn selbst zurückgekommen. Aber David erfährt an diesem Abend Gnade. Der erfährt gerade Gottes Gnade. Und ich glaube, wir wissen nicht, wie viele Abigail-Momente das in unserem Leben schon gab. Ich glaube, das wissen wir nicht. Wie oft waren wir auf dem Weg, uns selbst ins Unglück zu stürzen und wir waren sogar blind dabei. Teilweise wären wir vielleicht sogar noch der Ansicht, wir machen was, weil es uns zusteht, es gehört uns oder sowas. Und wir waren auf dem Weg in den Abgrund. Und irgendwas ist uns begegnet und hat uns auf
einen anderen Weg gelenkt. Vielleicht sogar, ohne dass wir es gemerkt haben, und hat uns vor einem großen Unglück bewahrt. Ich glaube ganz ehrlich, hey, manch eine Krankheit, manch ein gebrochenes Bein, ein kaputtes Auto oder eine Absage im E-Mail-Postfach, vieles davon waren Abigail-Momente, die deinen Weg vielleicht wohin geleitet haben, wo du gar nicht hingehen wolltest, aber die dich vielleicht von einem Abgrund bewahrt haben. Auch wenn du es nicht so geplant hattest. Guck mal jetzt zum Beispiel, ich bin 35. Das ist ja statistisch schon so nah an der Halbzeit dran. Und wie gesagt, so, wir leben halt vorwärts und verstehen rückwärts. Und wie viele Dinge, wenn ich an meine Jugendzeit denke, so, ey, was habe ich mir nicht alles vor? Was wollte ich für Ziele erreichen? Und wofür habe ich gearbeitet? Was war ich auch nicht alles bereit, da reinzustecken? Wie viele Dinge habe ich da reingesteckt? Und was weiß ich was? Und ganz vieles von dem habe ich nicht erreicht. Ganz viel hat nicht geklappt. Also, kennst mich ja, siehst mich ja so. Also, ich fahre keinen krassen Sportwagen. Meine alte Mühle steht da oben. So, ich bin kein Supersportler. Hat nicht geklappt. So, Alter, ich bin auch kein Großverdiener. Ist auch nichts geworden. So, ich bin auch kein Muskelpaket. Ja, gell? Es hat alles und viele Dinge weiter so. Hat nicht geklappt. Habe ich mir in der Jugendzeit anders vorgestellt. Wären alle meine Wünsche und Pläne gelungen, hätte all das geklappt, welchen Mädels ich schöne Augen gemacht habe. Junge, stell dir vor, das wäre in einer Katastrophe geendet. Das wäre in einer Katastrophe geendet. Zum Glück hat Gott es besser gewusst. Ey, ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass nicht meine Pläne funktioniert haben. Auch wenn ich dir auch ehrlich sagen kann, was denkst du? Ich saß auch mal daheim und habe geheult mit Liebeskummer oder irgend so ein Zeug oder war enttäuscht, wenn irgendwie eine Absage reinflattert oder so. Ja, natürlich, dann heult man da halt so. Komm schon. Manchmal ist es ein Abigail-Moment und du weißt nicht, wo du hinlaufen würdest, wenn du diesen Weg weitergehst. Ich bin echt dankbar. Jetzt bin ich dankbar. Damals war ich es nicht immer. Roman hat es in seinem letzten Thema, als er hier war, gesagt und er hat es auch knallhart angesprochen. Ich finde das gut. Er hat gesagt, wenn wir ehrlich sind und hier in der Runde rumschauen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in einigen Jahren manche, die jetzt hier sitzen, nicht mehr in der Gemeinde sein werden, die nichts mehr davon wissen wollen. Weil das nun mal so ist. Weil das so ist, dass, und ich habe es auch erlebt, viele kommen halt in die Jugend. So, warum? Weil vielleicht die waren halt von der Kinderstunde schon immer da und dann in der Jungschule, in der Teenie und deine Eltern haben dich halt hingefahren und deine Eltern haben das vielleicht auch von dir verlangt und dann kommt die Jugendzeit und dann passiert was, dann wirst du erwachsen. Du darfst selbst entscheiden, du hast dein eigenes Geld, du hast dein eigenes Auto, jetzt kannst du machen, was du willst. Jetzt liegt es nicht mehr daran, was deine Eltern für dich entscheiden, sondern jetzt musst du dich entscheiden. Und dann zeigt sich's. Vielleicht hattest du davor auch keine andere Möglichkeit. Wo soll ich sonst hingehen, Freitagabend? Also ich kann halt zu Teenie oder halt daheim sitzen, dann gehe ich zu Teenie. Jetzt kannst du alles machen und es wird sich entscheiden. Wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, dann müsst ihr ehrlich sagen, uns werden die alle bestätigen, die jetzt schon ein bisschen älter, schon ein paar Jugendgenerationen vielleicht gesehen haben. Da sind ganz, ganz viele, die nicht mehr da sind. Da sind ganz viele, die nicht mehr da sind. Wenn ich vielleicht manchmal einen treffe von denen und so, dann muss ich ehrlich sagen, ganz oft ist es traurig. Wenn die Leute dann schon ihre Scheidung hinter sich haben, wenn die erzählen, wenn die echt, echt üble Probleme haben und so. Und ich sehe das und denke mir so, echt mies gelaufen, Mann. War ich jetzt besser als die? Habe ich halt durchgezogen? Habe ich Gas gegeben? Hätten die halt mal gemacht, was ich mache? Nein, Mann. Ich kann dir eins sagen, ich war nicht besser als die. Ich war genauso dabei. Ich war kein Stück besser, das ist Gnade. Das ist nur Gnade. Das sind ein Haufen Abigail-Momente, die mir in meinem Leben begegnet sind, die ich vielleicht gar nicht erkannt habe. Gott hat das gemacht. Und ich will diesen Lebensweg, ich will den gut gehen. Ich will es gut machen. Ich bemühe mich, diesen Weg zu gehen, den Gott mir zeigt und gleichzeitig bitte ich Gott um das, dass er mich bewahrt, von diesem richtigen Weg abzurutschen. Denn weißt du was? Ein paar Jahre später Wenn wir den David anschauen, dann sitzt er nicht mehr in der Wüste. Das Blatt hat sich für den zum Guten gewendet. Der hat einen riesigen Palast. Der David muss auch nicht mehr selber zum Kämpfen. Der hat kein Schwert in der Hand. Da ist ein ganzes Heer, das zieht aus, um für ihn zu kämpfen. Und er lässt sich's gut gehen. Und dann sieht er wieder was, was ihm gefällt, nämlich Bathseba. Und dann sagt er, ich will das haben. Und der geht los und weißt du was? Keine Abigail begegnet dem. Und er fällt in eine miese Sünde. Und ab dann, wenn du das Buch liest, bricht so viel ein. Und ehrlich, Mann, ich habe Angst davor. Und ich bitte Gott, ich flehe Gott an um Gnade, dass er sagt, hey Gott, halt meinen Fuß auf dem richtigen Weg. Ich brauche deine Gnade. Ich habe Angst davor, deinen Weg zu verlassen. Ich will es gut machen. Aber ich brauche dich. Darum bete ich. Und ich sage, hey, lauf mit aller Kraft. Lauf mit aller Kraft und kämpf den guten Kampf. Und gleichzeitig bitte Gott mit allem, hey, flehe ihn darum an, dass er deinen Fuß auf dem richtigen Weg hält. Das ist alles Gottes Gnade. Und so kommen wir zum Schluss. Yes, Abschluss. Was muss ich tun und was wünsche ich mir, dass du tust? Ein sehr langer Titel für einen vierten Punkt, aber ja, der Punkt ist nicht so lang, keine Sorge. Jetzt kommt das Ende, ganz konkret, ganz persönlich. Ich sage es nur, die meisten und wahrscheinlich alle werden es wahrscheinlich schon so erfahren haben, so, das ist meine letzte Jugendstunde jetzt. Mein letzter Tag als Jugendleiter, mein letztes Thema, mein letzter Punkt. Ich war jetzt, keine Ahnung, was war ich? Ich war ein Jahr in der Kinderstunde. Ich war 9 Jahre in der Jungstunde der Teenie, ich war 8 Jahre in der Jugend. Wahrscheinlich habe ich mit den meisten von euch die größte Jugendzeit von dir durchgemacht. Und jetzt ist der Tag, an dem dieser Abschnitt zu Ende geht. Jetzt ist der Weg für mich hier zu Ende. Es gibt eine große Arbeit in der christlichen Schule, wo ich merke, ich kriege mehr Aufgaben, ich kriege neue Aufgaben, ich muss dort viel lernen, ich muss dort viel leisten und bekomme da einfach viel und merke, ich schaffe es nicht mehr, in diesen 2 großen Arbeiten der Jugend und der Schule dem gerecht zu werden. Ich kann es nicht mehr. Ich schaffe es nicht. Und so ist es jetzt so, dass ich sage, mein Weg führt dorthin. Und ich kann es ehrlich sagen, mit ganzem Herzen so, ey, ich gehe da nicht, ich entscheide mich nicht für die Schule, weil ich sage so, ja, das ist jetzt der nächste Karriereschritt und jetzt hast du genug Zettelchen gesammelt an Hochschulen und Instituten und bla und jetzt kannst du da deine Mappe nicht, darum geht es nicht. Was ist Gottes Weg für dich und was ist Gottes Weg für mich? Ich bin damals in die Jugend gekommen, ich wollte die Teenie ehrlich gesagt nicht verlassen, ich habe meine Teenie sehr geliebt. Ich bin hierher gekommen, weil hier die Arbeit gerufen hat und ich gemerkt habe, Gott ruft mich hierher. Und jetzt war ich 8 Jahre hier und wir haben viel zusammen erlebt. Es gab viele Gespräche, Themen, Freizeiten, Corona, eine wilde, verrückte Zeit mit irgendwie Rollläden runter und was weiß ich, was alles, heimliche Essen und all das Ganze. Und jetzt, glaube ich, geht mein Weg eben weiter. Es wartet eine neue Aufgabe und da muss ich hingehen. Und dort muss ich mein Bestes geben. Dort muss ich weiter arbeiten und mich dort investieren, weil das Gottes Plan ist. Weil ich will, dass jeden Tag so viele Schüler wie möglich Gottes Wort hören. Deshalb führt es für mich dorthin. Und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar für diese Zeit hier. Ich habe das sehr genießen können. Ich liebte sehr die Jugendstunde heute. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich bete jeden Tag für euch. Es ist nicht irgendwie, ja, ich komme halt her und mache meine Sache, sondern mein Herz ist wirklich auch hier. Das ist mein Weg. Da geht's jetzt für mich hin. Ob ich will oder nicht, das spielt am Ende keine Rolle. Meine Gefühle sind nicht so wichtig, sondern ich will Gott gehorsam sein. Was wünsche ich dir? Genau das wünsche ich dir. Das, was wir uns hier angeschaut haben, ich wünsche mir, dass du den guten Weg gehst. Ich wünsche mir, dass eine Generation hier sitzt, die nicht Larifari, sondern die von ganzem Herzen für Gott eifert, die für Gott brennt, die das Richtige tut und die Gott anfleht, dass er euch auf diesem Weg weiterführt. Eine Generation, die ganz für Gott lebt. Zu sagen, so steht es in Jesaja so schön, der sagt, hey, stärk die müden Hände, mach fest die wankenden Knie, ja, sag dem verzagten Herzen, sei getrost, fürchte dich nicht, seht, euer Gott kommt und wird euch helfen. Und so ist es jetzt sozusagen mein Ende. Und wisst ihr, ich dachte mir so, das ist auch so ein bisschen, wenn du, kennst dich wahrscheinlich nicht so gut im Garten aus, aber das ist nicht so schlimm, wenn du einen guten Baum in deinem Garten hast, wenn du dort einen schönen, einen kräftigen Baum hast, und dann gehst du hin und du nimmst so einen alten, bisschen schon verknorrten Ast und so einen dicken, alten, knorrigen Ast, den sägst du ab. Weißt du, was dann passiert? Dann kommen viele neue Triebe raus. Dann wird die Lücke aufgefüllt. Vielleicht ist es der Weg für manch einen, der hier sitzt. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir sehr. Nicht, was ich vom Leben will, sondern was Gott will. Das soll deine Frage sein. Und zum Abschluss würde ich selber jetzt gerne noch kurz beten und dann sagt du gleich, wie es weitergeht. Mein Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass du Gnade hast. Gott, wenn wir auf unser Leben gestellt wären, Herr, wir wären so verloren. Aber du bist so gnädig und du siehst uns und du begegnest uns und du redest zu uns. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, Herr, dass du die Wege führst, dass du es zum Guten führst, dass jeder, der hier ist, für dich eifert und dir, ja, für dich brennt und dir nachfolgt mit ganzem Herzen. Ich danke dir für die schönen Jahre, die ich hier erleben durfte, auch als Jugendleiter, für alles Gute, das mir hier begegnen durfte. Führe du das Werk weiter, danke. Es ist deine Jugend. Amen.